HR Info. Das Interview.
Mit Henning Steiner und Oliver Günther. Hallo, ich habe Ihren Computer verschlüsselt. Zahlen Sie 300 Euro, dann gebe ich Ihre Daten wieder frei. So eine ähnliche Nachricht haben vor wenigen Wochen viele Nutzer auf ihrem Monitor gelesen. Schuld war der Erpressungstrojaner WannaCry. Digitale Erpressungen, das ist aber nur eine Bedrohung aus dem Internet. Dazu kommen Datenklau, Spionage, Sabotage und. Einer, der sich täglich mit solchen Dingen beschäftigt, ist Arne Schönbohm. Schönbohm ist Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Das BSI ist Deutschlands oberste Cybersicherheitsbehörde. Was droht uns da aus dem World Wide Web? Und was können wir dagegen tun? HR Info, das Interview mit Deutschlands oberstem Cyberschützer Arne Schönbohm.
Herr Schönbohm, wir würden gern zum Beginn des Interviews erstmal schauen, wie Sie es persönlich halten mit der Cybersicherheit. E-Mails verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Hängt davon ab. Es gibt eine E-Mail, die ich meiner Frau schreibe, wo ich finde, das kann ruhig jeder wissen, dass ich sie liebe. Es gibt andere E-Mails, die ich natürlich dienstlich dementsprechend schicke, die sehr vertraulich sind und da dementsprechende Schutzmaßnahmen gewährleistet sind, also dann dort verschlüsselt.
Wie viele Passwörter haben Sie?
Oder fragen Sie mich jetzt was? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber es sind mehrere verschiedene, aber natürlich dann in entsprechenden Abwandlungsformen. Ich nehme keine Standardpasswörter wie zum Beispiel 1234, sondern nehme schon Passwörter, die man sich dann auch ganz vernünftig merken kann.
Vernünftig merken heißt?
Naja, man kann ja sich einen Satz einprägen und dann zum Beispiel immer die Anfangsbuchstaben dementsprechend daraus verwenden und dann dahinter noch irgendeine Zahlenkombination setzen, die man hat, mit einem Ausrufungszeichen zum Ende. Das ist dann in der Regel ein recht sicheres Passwort.
HR Info, das Interview heute mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, der seit gut 1,5 Jahren im Amt ist.
Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie Sie es halten persönlich mit der Cybersicherheit. Von diesen Maßnahmen, die Sie gerade beschrieben haben, welche davon haben Sie denn schon angewandt, bevor Sie Präsident des BSI wurden?
Ach, diese Maßnahmen habe ich schon vorher auch angewandt. Das ist nichts Neues. Das, was natürlich jetzt hier schlicht und ergreifend ist, ist aufgrund der Funktion, die ich habe, habe ich natürlich hier eine andere Gefährdungslage in dem Umfeld natürlich.
Und das heißt?
Naja, dass diese Verschlüsselungssysteme hier natürlich professionellere Art sind, als ich sie vorher verwendet habe als Privatperson.
Jetzt sind Sie ja schon früher in der IT-Branche tätig gewesen. Sie haben sich ja auch schon vor Ihrer Präsidentschaft hier des BSI mit den Themen Cybersicherheit beschäftigt. Sie haben Bücher schon zu dem Thema veröffentlicht. War das Amt des BSI-Präsidenten für Sie so eine Art Traumjob?
Ja, das ist natürlich ein Traumjob. Deutschland fängt sich an, weiter zu digitalisieren und da ist natürlich das BSI als nationale Cybersicherheitsbehörde, gestaltet ja die Informationssicherheit in der Digitalisierung. Und das ist natürlich hier dann eine Traumaufgabe, weil hier auch verstanden wird, Informationssicherheit ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung.
Wir haben uns ein bisschen gefragt, was sind Sie eigentlich als BSI-Präsident? Sind Sie Deutschlands Nerd Nummer 1? Sind Sie sowas wie ein General im Kampf gegen Hacker? Sind Sie vielleicht auch sowas wie ein Missionar?
Beim Nerd haben Sie gelächelt.
Naja, warum lächle ich beim Nerd? Relativ einfach. Der Nerd kann Informationssicherheit buchstabieren, ja, hat aber in der Regel dann kein Verständnis von den Themen der Zertifizierung, von dem Thema Zulassung von Produkten. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, man ist ein Nerd, dann würde das diese Gesamtfunktion gar nicht ausfüllen. Von daher, ich habe noch andere Beispiele genannt, auch wie man die...
Ja, nehmen wir die anderen mal. General, Missionar, was sind Sie?
Missionar, ja. Aber wir reden ja nicht nur, wir handeln auch. Mhm. Wir predigen also nicht nur, wie man die Passwörter verändern sollte oder wie die Sicherheitsmaßnahmen sind. Wir sind zuständig für die operative Cybersicherheit der Bundesverwaltung. Also von daher ist es wahrscheinlich eher so etwas wie Cyberzar oder irgendwie so etwas. Das sind ja Begrifflichkeiten, die in Amerika ja geprägt worden sind.
Aber Missionar hat schon was, wenn ich Sie richtig verstehe, mit Ihrer Tätigkeit zu tun, auch wenn dem Missionar ja so ein bisschen das Image des belehrenden Besserwisser nachhängt.
Das dürfen wir gerade nicht sein. Wir müssen also, man muss bei einer Sache sehr stark aufpassen. Informationssicherheit darf nicht ein Verhinderer sein, sondern muss ein Gestalter sein in der Digitalisierung. Man muss also nicht nur sagen, es gibt nur 0 oder 1, wie es in der digitalen Welt üblich ist. Entweder man hat Sicherheit oder man hat keine Sicherheit. Sondern es geht immer darum, ein vernünftiges Maß des Risikomanagements zu betreiben. Ich mache mal ein Beispiel in einem Unternehmen vielleicht. Dort sind wahrscheinlich die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse und Leistungen, die dort sind, deutlich wichtiger und entscheidender, weil es da um die zukünftige Leistungsfähigkeit eines Unternehmens geht, als vielleicht die Jahresgehaltszahlungen an die Vorstände, die später im Jahresgeschäftsbericht veröffentlicht werden.
Hi Info, das Interview mit Arne Schönbohm, dem Präsidenten des BSI, dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Man könnte auch sagen, Deutschlands oberste Cybersicherheitsbehörde. Herr Schönbohm, wir haben Ihnen eine Box mitgebracht, die Hi Info, das Interview-Box. Machen Sie doch mal auf, was wir Ihnen mitgebracht haben.
Also ich habe hier drei klasse Bilder gefunden. Auf der einen Seite den Präsidenten Russlands, Wladimir Putin. Auf der anderen Seite ein Baby. Ich hoffe nicht, dass ich das bin, mit Schnuller. Früher aber gewesen bin, vor 46 Jahren. Und einmal zwei Kollegen vor dem PC, die hier angestrengt einen PC gucken, die mir gegenüber sitzen als Interviewpartner.
Haben Sie eine Idee, warum wir Ihnen diese Fotos mitgebracht haben könnten?
Also fangen wir vielleicht an, weil Sie mir gegenüber sitzen. Sie arbeiten halt auch mit den digitalen Medien. Und das ist für Sie Ihr tägliches Handwerkszeug, auch mit dem Thema der Informationstechnologie dementsprechend umzugehen. Und ich gehe ja davon aus, dass Sie sich auf das Interview vorbereitet haben, entsprechend auch sicher mit der Informationstechnologie umzugehen.
Das ist genau der Punkt. Wir haben dieses Bild mal stellvertretend mit hierher zu Ihnen ins BSI gebracht für die einfachen Nutzer. Als die wir beide, Henning Steiner und ich, uns sehr wohl verstehen. Und wenn wir an Sicherheitsrisiken im Internet denken, gibt es ja verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also die User auf der einen Seite, sicher auch die Hersteller, drittens auch die Politik. Wir würden ganz gerne mit Ihnen etwas intensiver über dieses Thema Sicherheit im Internet sprechen und würden mit den Nutzern anfangen. Welche Rolle spielen wir Nutzer eigentlich? Und würden zunächst mal ganz gerne eine Frage stellen, auf einer Skala von 0 bis 10. Wie hoch ist aus Ihrer Sicht das Sicherheitsrisiko Nutzer?
10 heißt, dass es ein hohes Risiko gibt?
Genau.
Ich glaube, da muss man schon sehr stark differenzieren. Mhm. Es gibt nicht den klassischen Nutzer. Und ich finde, da muss man aufpassen. Die Nutzer würde ich eine 5 oder eine 6 geben. Das heißt, die junge Generation ist informationssicher affin. Wenn ich mal anschaue, die Passwörter verändern sich auch. Aber es gibt natürlich immer noch viele, die auch hingehen und sagen, Mensch, da verspricht mir der Prinz aus Samunda 30 Millionen Dollar, wenn ich auf den Link klicke, dann gehe ich da doch mal drauf. Und dann ist halt das Thema verschlüsselt bei Ihnen.
Also wenn man der TU Potsdam glaubt, dann sind Hallo und 1, 2, 3, 4, 5, 6 immer noch die beliebtesten Passwörter.
Wir haben zu einfache Passwörter. Wir haben ein anderes Sicherheitsproblem, ist auch, dass man hingeht und nicht automatisch die Sicherheitsupdates implementiert. Das haben wir gesehen bei dem Vorfall WannaCry vor einigen Wochen. Wir haben immer noch das Problem, dass eben auch keine entsprechenden Backups gemacht werden. Das heißt Sicherungskopien. Stellen Sie sich vor, Sie haben von Ihren Kindern vielleicht 20.000 Fotos auf der Festplatte und dann kommt eine Verschlüsselungssoftware drauf. Das ist ja ein Drama, wenn Sie sonst keine Sicherheitskopien mehr haben dementsprechend.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind das Punkte, wo Sie auch tatsächlich den Nutzer in der Pflicht sehen?
Richtig.
Weil es gibt ja auch die andere Ebene, es gibt die Ebene Hersteller. Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet niedriges Risiko, 10 bedeutet hohes Risiko. Wie hoch ist das Sicherheitsrisiko, das Ihrer Meinung nach von Herstellern ausgeht?
Da würde ich vielleicht eine 7 setzen.
Also relativ hohes Risiko.
Ein relativ hohes Risiko. Warum? Wir fangen an, gerade IoT dementsprechend erst auszuliefern, also Internet of Things, diese komplette Vernetzung dementsprechend voranzubringen. Wenn ich mir anschaue, wie viele Geräte noch nach wie vor auf den Markt kommen, die nicht mal einen Passwortschutz haben, den man nicht einmal verändern kann, wo eine komplette Fremdsteuerung ermöglicht wird. Das ist eines der Gründe, warum wir auch sagen, wir wollen ein Gütesiegel einführen.
Können Sie das konkret beschreiben? Was soll das für ein Gütesiegel sein?
Gerne. Da geht es um das Thema Gütesiegel IT-Sicherheit. Wenn Sie heute eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank kaufen, dann haben Sie eine sehr genaue Vorstellung davon, wie viel Strom der verbraucht. Zum Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit gibt es nirgendwo eine Aussage. Und das ist etwas, wo wir sagen, wie kann man das Thema Informationssicherheit mit als ein Beispiel, als Gütesiegel darstellen, wo der Verbraucher eine bewusste Entscheidung treffen kann, ja, ich möchte gerne ein zertifiziertes, ein sicheres, ein Gütesiegel zertifiziertes Produkt haben.
Kommen wir zu einer weiteren Ebene, das ist aus unserer Sicht die Politik. Nehmen wir nochmal eine Skala von 0 bis 10. 0 ist schlechte Sicherheit, 10 ist hohe Sicherheit. Welche Rolle spielen Rahmenbedingungen, die die Politik gibt?
Die spielen eine sehr große Rolle. Ich würde der Politik eine 6 oder 7 geben. Eine 7 geben. Kann ich gleich noch was zu sagen. Aber zunächst mal, warum? Wir haben gerade eine Cybersicherheitsstrategie verabschiedet auf Bundesebene. Das BSI wächst in diesem Jahr um ein Drittel, 180 Stellen. Wir haben von diesen 180 Stellen bereits jetzt 102 Stellen besetzt. Von daher, wenn dort ein potenzieller Bewerber zuhört, er muss sich mal eilen, weil die Stellen gehen relativ schnell weg und werden schnell besetzt. Da, glaube ich, sind wir auf Bundesebene gut aufgestellt. Wo wir noch nicht so gut sind, ist vielleicht auch gegenüber, der Staat ist ja nicht nur der Bund. Es geht auch um die Bundesländer und die Kommunen. Und da, glaube ich, ist schon noch ein großer Nachholbedarf. Einzelne Länder haben ja angefangen, hier eigene Landesämter für Sicherheit und Informationstechnik aufzubauen, also ein Land, Bayern. Andere Länder intensivieren deutlich die Zusammenarbeit mit dem BSI. Und ich glaube, das ist ein gutes Modell für die Zukunft, auf dieses nationale Kompetenzzentrum auch auf der Bundesländerebene, aber auch auf der kommunalen Seite vielleicht zurückzugreifen.
Ich würde es ganz gerne noch mal ein bisschen konkreter machen, weil wenn Sie sagen, Sie fordern oder wünschen sich ein Gütesiegel für internetfähige Geräte, ist dann natürlich auch die Politik gefordert. Was wünschen Sie sich oder was halten Sie für realistisch? Wann wird die Politik über ein solches Gütesiegel entscheiden bzw. das einführen?
Ich rechne damit, dass wir innerhalb der nächsten 12 Monate das ist eine Selbstverpflichtung, ja, der Unternehmen, die sagen, die Auflagen.
Also keine gesetzliche Regelung, nein, davon gehen Sie nicht aus.
Nein, davon gehe ich nicht aus. Das ist eine Selbstverpflichtung der Unternehmen, die sagen, man bekommt nur dann ein Gütesiegel, wenn man die Kriterien dementsprechend erfüllt. Wenn also zum Beispiel Updates, Sicherheitspatches zeitnah zur Verfügung gestellt werden.
Warum keine gesetzliche Regelung?
Es war immer ja die Politik der Bundesregierung fordern und fördern. Das heißt, auf der einen Seite, wir fordern bestimmte Themen ein, unterstützen aber auch sehr stark die Wirtschaft. Und bisher sind wir damit eigentlich auch ganz gut gefahren.
Wir haben noch zwei Fotos. Über eins haben wir schon gesprochen. Das war das Bild von uns beiden in der Rolle des normalen Users vorm PC. Arne Schönbohm, mit dem sprechen wir, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik. Zwei Bilder haben wir Ihnen noch mitgebracht. Suchen Sie eins aus. Über welches wollen wir zunächst als nächstes sprechen?
Also nehmen wir das Kind, das Baby mit dem Schnuller. Es wird ja wahrscheinlich die Frage sein, warum haben wir das mitgebracht?
Ganz genau. Wobei ich erstmal festhalten will, an den Putin trauen Sie sich noch nicht so richtig ran. Aber der kommt noch.
Also was heißt, an Putin traue ich mich nicht ran? Ich meine, das ist der Führer, der Präsident eines unglaublich großen, mächtigen, einflussreichen Landes der Welt, eines der mächtigsten der Welt. Also von daher habe ich da gar kein Problem mit, dann darüber zu sprechen.
Erstmal das
Wir bleiben erstmal
bei Sie haben die Baby. Wahl, Baby, genau.
Ich wollte mich ja mal steigern. Von daher habe ich ja mit Ihnen angefangen, dann das Baby und zum Abschluss dann der grüne Abschluss.
Die Gelegenheit, sich zu steigern, wollen wir Ihnen nicht verwehren.
Das Baby, warum, oder?
Ja.
Das ist wahrscheinlich die Fragestellung. Vermutung. Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann das ein Sinnbild sein für die Digitalisierung. Man ist halt da, es fängt an zu laufen und zu krabbeln und von daher, so entwickelt sich natürlich auch die Gesellschaft weiter, so entwickelt sich die Wirtschaft dementsprechend weiter und wird sehr schnell groß werden. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, wenn wir an das Thema Digitalisierung denken und IT-Sicherheit natürlich denken, ist auch immer eine große Herausforderung, wie kommt man an geeignetes Personal ran, was da natürlich auch dementsprechend ausgebildet ist.
Sie liegen mit der zweiten Interpretation völlig richtig. Uns geht es um das Thema Nachwuchs. Sie haben gerade eben auch schon angesprochen, dass Sie ja hier auch beim BSI Personal suchen, dass Sie ganz offensichtlich auch ganz erfolgreich sind bei der Rekrutierung. Sie haben aber gerade eben auch schon das Stichwort Ausbildung genannt. Es gibt durchaus Experten in Deutschland, die sagen, was die Ausbildung von IT-Sicherheitsexperten angeht, hängt Deutschland gegenüber anderen Ländern, auch in Europa, zum Beispiel England, hinterher. Teilen Sie diese Auffassung?
Ich glaube, in Deutschland machen wir gerne manchmal auch, sehen wir es immer sehr negativ alles. Wenn ich mir die Wissenschaftsstandort Deutschland im Bereich der Informationssicherheit anschaue, also Darmstadt zum Beispiel, ja, oder München, oder hier auch in Bonn, in Bochum, das sind weltweit führende Standorte im Bereich der Informationssicherheit. Das ist eben Verschlüsselung, das sind aber auch andere Teilthemen, die da drin sind. Aber die Wirtschaft muss natürlich auch deutlich mehr ausbilden. Das kann nicht alles immer nur der Staat machen. Also wir müssen natürlich auch irgendwann drüber nachdenken, über neue Ausbildungsberufe. Oft erleben wir doch, dass IT-Spezialisten, die wir haben, sind eben nicht diejenigen, die in einer Mindestlaufzeit ihr Studium hervorragend absolviert haben, sondern die vielleicht Schulabbrecher gewesen sind, gebrochene Karrieren teilweise haben und dann angefangen haben, sich dort hineinzusteigern und dort eine besondere Fähigkeit haben. Und da, glaube ich, müssen wir auch darauf achten, wie wir diese Menschen dann dort mit integrieren können.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig. Sie sagen, wir haben gute Ausbildung in Deutschland, Trotzdem können wir, glaube ich, festhalten, wir haben trotzdem auch einen Fachkräftemangel im Bereich der IT-Sicherheit. Und da würden Sie aber sagen, da ist jetzt auch erstmal die Wirtschaft selbst in der Pflicht.
Da ist die Wirtschaft auch in der Pflicht, nicht nur zu fordern, sondern auch gemeinsam hiermit auszubilden. Lösung kann nicht sein, dass wir für immer weniger Personen, die wir dort haben, immer höhere Gehälter zahlen.
Wobei das ja zumindest eine marktwirtschaftliche Lösung wäre. Warum sagen Sie, das kann nicht die Lösung sein?
Naja, immer höhere Gehälter, dadurch wird ja die Quantität nicht automatisch mehr. Also wir müssen schon auch noch deutlich mehr ausbilden, wir müssen praxisnah ausbilden. Darum habe ich gerade bei uns auch im Amt angefangen, sogenannte Hospitationen anzubieten für bestimmte Partner, wo man eben mindestens fünf Tage, wahrscheinlich sogar etwas länger, immer sich wechselseitig auch austauscht, wo auch Mitarbeiter aus der Wirtschaft hier im BSI Mitarbeiter können, aber auch BSI-Mitarbeiter raus in die Wirtschaft gehen, um hier eine deutlich bessere Vernetzung, Verknüpfung zu erreichen.
Nun ist das BSI ja nicht die einzige Behörde, die Mitarbeiter sucht in dem Bereich. Das BKA sucht Mitarbeiter, die Bundeswehr sucht Mitarbeiter. Sie sagen, bei Ihnen klappt es ganz gut mit der Rekrutierung. Ich glaube, bei den anderen Stellen klappt es nicht unbedingt so gut, einfach auch, weil sie in Konkurrenz stehen zur Wirtschaft. Ist das ein Problem für Behörden, dass gerade auch in der Wirtschaft mehr Geld bezahlt wird?
Also auf der einen Seite, als ich mein Abitur gemacht hatte, gab es einen Film Wall Street mit Michael Douglas. Da gab es so Sprüche wie, die Gier ist gut und jeder ist Investmentbanker geworden, je mehr Geld man verdient hat, umso besser ist das. Das ist heute nicht mehr die Generation. Diejenigen, die hier bei uns anfangen, die wollen vor allem etwas Gutes fürs Land tun, die wollen eine vernünftige Work-Life-Balance haben und eine Sicherheit haben auch dementsprechend. Und das gelingt uns auch ganz gut. Jetzt ist unser Vorteil auch, dass wir, ich bitte um Entschuldigung, weil es tut mir mal leid für die Kollegen, aber wir sind eben kein Nachrichtendienst, die ja nicht immer auch einen guten Ruf haben in bestimmten Kreisen, auch in Nerdkreisen und so weiter. Und das ist für uns gut, aber ist für die anderen natürlich etwas schwieriger.
Okay, wir kommen zum letzten Foto. Jetzt haben Sie keine Wahl mehr.
Nee, wir haben ja gerade auch gesagt, das Beste zum Schluss.
Genau, richtig.
Wladimir Putin.
Ja, Wladimir Putin. Eine Idee, warum wir Ihnen dieses Foto mitgebracht haben?
Ja gut, ich bin ja auch interessierter Zeitungsleser und dort wird ja auch immer gerne Russland oder andere Partner dementsprechend genommen, Staaten genommen, wo bestimmte Angriffe unterstellt werden. Beispielsweise Präsidentschaftswahlkampf USA.
Wir haben in der Tat an das Thema Wahl gedacht. Sie haben vor kurzem in einem Interview schon gesagt, dass Sie damit rechnen, dass auch im Wahlkampf in Deutschland geleakte oder gefälschte Daten von Politikern auftauchen können. Warum rechnen Sie damit?
Wir haben einen merkwürdigen Trend, ja. Wir haben Angriffe gehabt im Frühjahr 2015 auf den Deutschen Bundestag, wo ja eine Vielzahl von Daten abgeflossen sind. Wir haben Versuche gehabt, eine Domain aufzubauen, cdu.de im Baltikum im Mai 2016. Wir haben versuchte Angriffe gehabt auf die im Bundestag vertretenen Parteien im Sommer 2016, die nicht geglückt sind. Und natürlich habe ich im Sommer letzten Jahres auch gesagt, Deutschland ist ein sehr einflussreiches, erfolgreiches Land in Europa, eines der erfolgreichsten auch der Welt vielleicht. Und von daher möchte ich gerne, dass wir uns darauf einstellen, dass wir vielleicht auch Opfer eines Angriffs werden. Und von daher bereiten wir uns darauf natürlich vor, dass sowohl versucht wird, Daten zu stehlen, dann zu veröffentlichen, zu kompromittieren. Darum sensibilisieren wir die Parteien, wir härten die Parteien. Wir sagen, wie man sich verhalten sollte. Aber die Parteien und auch die Politiker sind selber verantwortlich für ihren Schutz, das auch dementsprechend zu machen.
Jetzt haben Sie schon diesen Bundestag-Hack angesprochen im Jahr 2015 und die anderen Angriffe. Ist es da nicht vielleicht sogar möglicherweise für einen Schutz jetzt schon zu spät? Weil zum Beispiel im Rahmen solcher schon in der Vergangenheit erfolgten Hackerangriffe Daten möglicherweise abgezogen sind, die jetzt vor der Bundestagswahl dann geleakt werden?
Die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Also leider sind da nicht im Film Zurück in die Zukunft, nicht, dass man zurückfliegen kann, was ändern kann. Das kann ich nur akzeptieren, wie es ist.
Aber das Risiko
besteht. Ist da, ist vollkommen klar.
Was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie Parteien und auch Spitzenkandidaten beraten? Wie sind die denn aufgestellt?
Sehr unterschiedlich. Einige sagen ganz klar, uns ist wichtiger, dass das Croissant am Bahnhof steht, weil wir dann da eben auch unsere Wahlprogramme mit verteilen, als das Thema Informationssicherheit. Andere gehen aber sehr intensiv hin und lassen sich auch sogar in Präsidien etc. schulen, wo man hingeht und sagt, ich möchte gerne verstehen, wie die Bedrohungslage ist. Wir bieten zum Beispiel Sicherung auch Facebook-Accounts dementsprechend an, also vermitteln wir an Facebook entsprechend weiter, dort haben wir heiße Drähte aufgebaut, aber es ist sehr unterschiedlich.
Viele denken aber im Zusammenhang mit gerade diesem Thema Beeinflussung von Wahl genau an den Mann, dessen Foto jetzt vor Ihnen liegt. Sie auch?
Ich bin Torwart. Ob jetzt ein Stürmer aus Barcelona kommt oder aus Madrid oder Bayern München oder Hertha BSC oder Frankfurt, ist eigentlich mir vollkommen egal. Ich muss den Ball halten. Wir können nachverfolgen, woher die IP kommen, also aus welchem Hoheitsgebiet die letzten Endes kommen.
Kommt da ein Stürmer aus Russland?
Ich bin mit dem Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, der dafür die Zuständigkeit einig, dass es eben in Richtung APT 28 hinweist, bestimmte andere für hingewiesen haben, sehr deutlich.
Eine russische Hackergruppe?
Und das ist eine russische Hackergruppe. Ob das der Staat ist oder nicht, bitte ich um Verständnis, dass diese Art der Attribution können wir nicht tun. Wir können nur die IPs nachverfolgen, also woher die letzten Endes kommen. Und die kommen aus der russischen Region.
H-Info, das Interview mit Arne Schönbohm, Präsident des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Wir haben jetzt schon über ganz verschiedene Aspekte rund um das Thema Cybersicherheit gesprochen. Über einen noch nicht, die Rolle der Geheimdienste.
Wir haben ja in diesem Jahr eine große Cyberattacke gehabt, die auch das BSI beschäftigt hat. Es ging um einen Verschlüsselungstrojaner namens WannaCry. Prominentestes Opfer, ist vielen bekannt, war die Bahn. Und diesen Angriff möglich gemacht hat eine Sicherheitslücke im Betriebssystem Windows. Die NSA, ein Geheimdienst, wusste früh von dieser Schwachstelle, wollte diese Schwachstelle aber für sich behalten. Das hat am Ende nicht funktioniert und die Schwachstelle ist Kriminellen in die Hände geraten. Und damit begann dann der Ärger.
Herr Schönbohm, ein Geheimdienst hortet eine Sicherheitslücke, informiert weder Hersteller noch Nutzer. Geht das?
Also augenscheinlich ist es ja gegangen.
Ist es akzeptabel?
Wir im BSI haben, als Torwart habe ich eine ganz einfache Aufgabe. Darauf zu achten, dass kein Ball hineingeht in das Tor. Wenn eine Sicherheitslücke dort ist, dann weisen wir im BSI, haben wir eine sehr klare Anweisung, eine sehr klare Gesetzeslage, wir sind verpflichtet, darauf hinzuweisen, auf diese Sicherheitslücke und dass diese auch sofort geschlossen wird.
Also den Hersteller zum Beispiel?
Den Hersteller. Wann der Hersteller diese schließt, darauf haben wir keinen Einfluss, weil das ja im Bereich des Herstellers dementsprechend ist. Und von daher, jede Sicherheitslücke, die wir kennen, weisen wir den Hersteller darauf hin, diese bitte sofort dementsprechend zu schließen. Und wenn es gar nicht hilft, dann warnen wir auch manchmal öffentlich.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Rolle eher als Torwart sehen. Mich würde trotzdem aber auch Ihre persönliche Haltung zu dieser Thematik interessieren.
Ich halte es für sehr schwierig, wenn Lücken bewusst offen gehalten werden. Die Nachrichtendienste oder auch die Polizeien haben natürlich haben ein berechtigtes Interesse, auch Telefonate dementsprechend genauso abzuhören. Bundesinnenminister de Maizière hat es ja sehr deutlich gemacht bei der letzten Innenministerkonferenz, wie dort abgehört werden muss und dass man diese Fähigkeiten eben auch haben muss. Ob man dafür ein Zero-Day-Exploit braucht oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber wir schützen ja auch die kritischen Infrastrukturen. Ein ganz prominentes, ein hypothetisches Beispiel, ein Kernkraftwerk. Und wenn dort eben ein Windows XP-System im Einsatz ist, was vielleicht am Netz hängt, dann möchte ich, wenn da irgendeine Lücke drin ist, dass sie sofort, so schnell wie es geht, irgendwie geschlossen wird. Und teilweise wissen wir nur sehr begrenzt, wo wie welche IT-Systeme dementsprechend im Einsatz sind, also wo wir auf welche Lücken sind. Von daher habe ich ein sehr, sehr großes Interesse, so schnell wie möglich diese mangelhafte Qualität, die da ausgeliefert worden ist, zu beheben.
Verstehe ich Sie da richtig, dieses Horten oder das Verschweigen von Schwachstellen, Zero-Day-Exploits,
ja,
sehen Sie schon zumindest mal mit Bauchschmerzen?
Ich sehe es mit Bauchschmerzen. Und es ist nicht meine Aufgabe, dieses zu horten. Meine Aufgabe ist es, das sehr schnell weiterzugeben, aber ich will es nicht bekannt geben. Ich will es nicht bekannt geben, weil dann natürlich die Kriminellen und die anderen, die vielleicht die Lücke noch gar nicht kennen, versuchen, die sofort auszunutzen. Das ist ja das, was wir gerade erleben, auch im Netz.
Dann lassen Sie uns zum Schluss nochmal zu einer Skala kommen. Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist niedriges Risiko, 10 ist hohes Risiko. Welches Sicherheitsrisiko bedeutet das Horten von Schwachstellen durch Geheimdienste?
Alter, ja. 10 war hohes Risiko.
Ja.
Also solange nichts passiert, ist es 0. Und da aber Lücken dann auch irgendwann vielleicht auch von Kriminellen ausgenutzt werden können, würde ich das als eine 7 oder 8 bezeichnen.
Dankeschön.
Danke sehr.
Das war HR Info, das Interview mit Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Henning Steiner und Oliver Günther sprachen mit ihm über Bedrohungen aus dem Internet. Das komplette Interview als Podcast zum Nachhören oder Herunterladen finden Sie auf hrinforadio.de. Und mehr Informationen zum Thema Cybersicherheit bietet auch die hr-Info-Serie Cybercrime. Die finden Sie auch auf hrinforadio.de.